Gesund und vital durch den Tag. Der Allgäu-Hit Kaffeeklatsch wird präsentiert von der Bahnhof Apotheke Kempten und Pur Natur. Weil Gesundheit bei der Ernährung beginnt.
Heute habe ich zwei Interviewpartner da im Kaffeeklatsch an diesem Freitag. Zum einen Friedrich Faber und Oliver Spengler. Beide sind Amateurfunker hier im Allgäu oder von den Funkamateuren Sonthofen Oberallgäu. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Grüß dich und vielen Dank für die Einladung und mal sehen, ob die Zeit reicht, heute über alles zu erzählen.
Es ist eine ganz, ganz spannende Materie. Ihr habt, um nur ganz kurz zu sein, ihr meldet euch beim Funken jetzt nicht mit ich bin Friedrich Faber oder ich bin Oliver Spengler, sondern jeder hat da einen Funknamen, oder? Stimmt das?
Das ist richtig. Ich bin der Delta Juliet 6 Charlie Fox und wer sich damit auskennt, der würde im Internet ziemlich viel über mich herausfinden. Mein Name, mein Standort, wo ich wohne und was ich eigentlich so mache.
Oliver, bei Ihnen?
Genau, bei mir ist es der DB1 MSO, buchstabiert mit Delta Bravo 1 Mike Sierra Oscar und ja, wir sind in einer Rufzeichenliste in Deutschland zu finden.
Und über diesen Buchstabensalat, für mich zumindest, ich habe mit Amateurfunk bis dato noch gar keine Berührung gehabt. Mit diesem Buchstabensalat geht's hier gleich weiter, beziehungsweise wir entschlüsseln diesen Buchstabensalat. Ihr habt mir oder uns allen ja schon gerade euren offiziellen Funkernamen präsentiert. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie ihr an diesen Namen kommt, an euer, ja, offizielles Ausweisen, muss ich erst einmal fragen, wie hat euch denn das Funken irgendwie so gereizt, dass ihr sagt, ihr seid in diese Funkamateur-Nummer einmal eingestiegen? Gab es da irgendwie was als Kind? Hat man da mit dem Nachbarn so dieses kleine Funkgerät mit so Plastikbecher, irgendwie so ein Bändel rüber zum Nachbarsbub und sich so unterhalten? Oder wie seid ihr überhaupt zum Funken gekommen?
Ja, um das mal kurz zu sagen, abgekürzt. Das fing wirklich im Schüler- und Jugendalter an. Und ein Freund von mir, der hat dann Radio-Fernsehtechnik gelernt, der hat mich immer dazu animiert und wir waren und sind bis heute gute Freunde geblieben und hatten so ungefähr 100 Meter Kabel zwischen unseren Schlafzimmern und da konnte man eigentlich nur Signale senden, sprich so etwas wie Morsezeichen und damit konnten wir uns verständigen.
Und Oliver, bei Ihnen?
Ja genau, also bei mir war es ähnlich, auch ein Freund ist gekommen und hat gesagt, hey, dieses Telefonieren ist so immer doof und immer ist die Leitung besetzt und das wollen wir mal ausgiebig machen und vielleicht auch mit anderen noch in Kontakt treten und kam dann eben mit so einem kleinen Funkgerät vorbei und hat dann gesagt, das stellen wir zu dir, eins stellen wir zu mir und schon können wir miteinander funken und so ist eine ganz tolle, große Freundschaft mit vielen in der Region dann entstanden und so ist man dann halt auch irgendwann dazugegangen und eine Lizenz dann bekommen, dass man auch mit der ganzen Welt funken kann.
Ja, Freundschaft ist, glaube ich, beim Amateurfunken, das entwickelt sich dann. Aber so als Begriff hier für mich hängt es sehr, sehr eng beieinander. Nicht nur Freundschaft dann hier in der näheren Umgebung, sondern tatsächlich auch auf der anderen Seite der Erdkugel.
Ja, also da gibt's ganz tolle Beispiele, um einfach mit anderen Leuten in der Welt dann zu kommunizieren und mit denen dann auch zusammen zu bleiben. Also wir haben Freunde auf der ganzen Welt, die unser Nachbar ist die Welt, mehr oder weniger, wir können die alle erreichen. Es gibt bei uns auch welche, die lange Freundschaften über Kontinente hinweg pflegen und sich dann auch gegenseitig besuchen. Und das ist einfach eine ganz spannende Sache.
Jetzt fange ich da an, bin ein kleines Mädchen, habe irgendwie vielleicht von der Tante so ein Funkgerät geschenkt bekommen, habe keinerlei technische Kenntnisse. Wie geht's dann da weiter? Ihr beide habt's ja quasi als kleine Buben da schon den Amateurfunkvirus inhaliert. Wie ist es da bei euch weitergegangen?
Naja, ich glaube, das hat jeder mal mitgemacht. Es gibt da immer mal ein paar Aktionen, die dann nicht so ganz legal sind, wo man erste Erfahrungen macht. Aber das hat dann bei uns dazu geführt, dass man teilweise über Kurse, Fernkurse, sich das Wissen angeeignet hat. Und wir sind ja zwei Vertreter von sogenannten Ortsverbänden. Das ist die Gliederung des Deutschen Amateurradiofunks. Und wir haben auch die Aufgabe, innerhalb unserer Ortsverbände für Ausbildung zu sorgen. Und es kommen auch Leute zu uns, die wissen wollen, wie bekomme ich jetzt so eine Lizenz, was muss ich tun? Und da helfen wir natürlich, da unterstützen wir mit Fernkursen oder mit Fragen vor Ort.
Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal das Wort Lizenz gehört. Gut, ich habe hier so ein kleines Funkgerät, so drauf los plaudern und gucken und am Rädchen drehen und erst das Rauschen hören und irgendwo wird das Ganze klarer und dann meldet sich am anderen Ende jemand mit. Gibt es da auch so ein bestimmtes, was heißt, sage ich da, hallo, hier ist die Marion oder nein, das sage ich natürlich nicht.
Genau, dafür gibt es eben unsere Kürzel, also unsere Rufzeichen, damit man also schon mal weiß, mit wem man zu tun hat. Ja, man tauscht dann auch eben dann die Vornamen aus, vielleicht wo sitzt der andere, wie gut kann ich den empfangen. So steigt man eigentlich in jedes Gespräch ein und freut sich eigentlich schon mal, dass die Funkpartner oder Partnerin eben dann geklappt hat.
Wie heißt da Hallo? Gebe ich das irgendwie wie gebe ich das durch? Sage ich da Hallo oder... Ich bin's?
Ja, genau. Also ich mache einen CQ-Ruf sozusagen, einen allgemeinen Anruf von DB1 MSO und schicke das mal so in die Welt. Und dann kann sich natürlich jeder melden. Das kann ein Nachbar sein, der da ist oder jemand von Timbuktu. Und der meldet sich dann halt, gibt mir sein Rufzeichen und damit weiß ich eigentlich schon anhand von diesem Rufzeichen, aus welcher Ecke von der Welt kommt denn der, weil jedes Land hat so seine eigenen Rufzeichen, Schlüssel, mit denen sie beginnen.
Und es ist schon ganz interessant hier mit uns dreien. Ich habe natürlich gefragt, muss man das Morse-Alphabet können? Später geht es noch darum, wie ist das mit dem digitalen Weitervertreiben von Informationen? Aber angefangen hat es letztendlich doch irgendwo mit Morsen. Oder mit einer Übertragung von Geräuschen.
Ja, das war sicherlich die ursprüngliche Art und Weise. Man hat sich von den kabelgebundenen Kommunikationen auf Kommunikation über die Luft, sage ich mal, spezialisiert. Einfach deshalb, weil das technisch dann nicht so aufwendig war. Man musste keine Strippen ziehen und dergleichen mehr. Das Problem war eigentlich, wie kann ich innerhalb kürzester Zeit auch in einer unruhigen Umgebung klare Signale übertragen und dafür hat sich einfach dieses Impulsverfahren angeboten. Das ist einfach heute würde man sagen, digital, ja oder nein, kurz oder lang. Und damit konnte man recht früh schon Signale halt, Nachrichten austauschen. Und das bewährt sich bis heute immer noch. Wenn man schlechte Bedingungen vorfindet im Funkbereich, dann kommt man mit Morsen immer noch durch, selbst wenn die Sprache, die eigentlich ein breites Signal erzeugt, selbst wenn die unverständlich wird, kann ich mich mit Morsezeichen immer noch verständigen.
Ein Morsezeichen kennt, glaube ich, wirklich jeder auf der Welt. Das ist dreimal kurz, dreimal lang. Andersrum, dreimal lang, dreimal kurz.
Na, SOS. Ich versuche es mal nachzubilden. Dididit, da, 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 dididit.
Okay, dididit, da, 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 dididit.
Genau, das ist ein Zeichen, das hat man sich ausgedacht, weil das ziemlich gegengesetzte Zeichen sind. Die sind nicht gemischt wie sonst die Buchstaben und dadurch ist es relativ schnell und klar erkennbar. Wenn das jetzt, sagen wir, 5-6 Mal hintereinander gegeben wird, dann wird das jeder verstehen können.
Oder sollte auch jeder. Das ist, glaube ich, was jeder weiß, dieses SOS-Signal, was man ja auch mit Klopfzeichen irgendwie vom dritten Untergeschoss hier irgendwie an die Wasserleitung geklopft mitteilen könnte, ich bin in Gefahr. Aber mit diesem Funken am Anfang, weil es ja immer noch Amateurfunk heißt, da ist der Funken im wahrsten Sinne des Wortes ursprünglich ja auch mal gewesen, oder?
Ja, das fing an mit einer Übertragung von England zu den USA. Da hat man an der englischen Küste Riesenstationen aufgebaut, wo einfach nur eine Funkentladung passierte. Das heißt, es gab einen Riesenknall, sicherlich zu Lasten aller Anwohner in der Nähe. Und der wurde dann wirklich über Funk auf einer bestimmten Frequenz übertragen und konnte dann auch empfangen werden.
Inzwischen, vielleicht Oliver, inzwischen hat sich die Technik geändert. Digital ist ja genau, jetzt dort auch Standard schon, oder?
Ja, genau. Wir können auch digital mittlerweile funken. Das Ganze, so wie auch ein Behördenfunk zum Beispiel jetzt auf digital umgestellt wurde, wo man jetzt nicht mehr den Polizeifunk mithören könnte, wie man das hätte machen können. So können wir das auch digital machen und dann wird das Ganze eben in digitale Signale reingepackt und auf der anderen Seite wieder ausgepackt. Das Ganze muss natürlich aber bei uns offen stattfinden, also da kann auch jeder dann zuhören, wenn er sich so ein Gerät dann zulegt.
Wenn ich jetzt Interesse habe, ihr seid ja in den Vorständen oder von einem gewissen Gebiet, von einem gewissen Kreis, wo ihr Ansprechpartner seid und komme da zu euch, wie ist so meine Aufnahme? Klar, ich werde dann Vereinsmitglied. Was sind so die ersten Steps und wie lange dauert es, bis ich dann auch ganz offiziell funken kann?
Genau, also zuhören darf jeder, also man darf sich so ein Gerät auch jetzt schon mal kaufen und dann einfach zuhören. Wir sind hier ja auch zugange auf UKW und sprechen auch über ein sogenanntes Relais, also so ein Umsetzer, der jetzt etwas hoch positioniert ist, also bei uns auf dem Mittag, und den kann man also bis weit über Ulm, München kann man den empfangen, und da kann man einfach schon mal zuhören und mal so reinfinden in dem, was passiert denn da, was machen die da so und über was reden die da. Ja, meistens ist es Technik, weil das treibt uns an, das fasziniert uns, aber vielleicht auch mal, was derjenige so gemacht hat, wo er im Urlaub war, was Spannendes aus Marokko erzählt oder sonst irgendwas. Einfach da mal zuhören, was passiert da so, und mal reinfinden.
Und wenn ich sage, ja okay, das ist was für mich, ich brauche aber gar nicht so die technischen Voraussetzungen oder so ein technisches Verständnis, ich gehe jetzt da mal von mir aus.
Genau, also wir haben nicht nur Techniker, die jetzt irgendwie Hochfrequenz studiert haben, nein, wir haben durch die Bank alle Arten von beruflichen Situationen oder halt Interessen, die da dran sind. Also es muss nicht die Technik nur im Vordergrund stehen, man muss einfach das Interesse an dem Funken haben und an der Kommunikation miteinander und sich dann da austauschen.
Dann muss ich Lehrgänge machen, ich krieg Unterricht, muss auch eine Prüfung quasi ablegen, um dass ich dann ganz offiziell funken darf oder die Lizenz zum Funken habe.
Genau, also man muss eigentlich mal ein bisschen Interesse mitbringen, um das Ganze zu erlernen, also ein bisschen Zeit und Enthusiasmus, sich an diese Materie ranzuwagen. Es gibt da tolle Plattformen, wir haben auch eine Plattform im Internet, die nennt sich 50 Ohm, also wie 50 und das Ohm-Zeichen, aber Ohm ausgeschrieben, 50ohm.de, da kann man reinschauen, gibt es eine Online-Plattform, da kann man danach lernen. Es gibt eine App dazu, wo man eben einfach mal unterwegs, wenn man in Bus und Bahn sitzt, Zeit hat, da mal reinguckt und ja, sich einfach mal ein bisschen dahinter klemmt, und schon kann man sich zu einer Prüfung anmelden und die Prüfung ablegen. Ähnlich wie beim Führerschein machen.
Friedrich Faber und Oliver Spengler sind beide Funkamateure, auch Anlaufstelle hier im Allgäu. Wenn jemand Interesse hat oder die Faszination Amateurfunk einen packt, kurz gesagt, mit einem Stück Draht um die Welt. Kann ich das so sagen?
Ja, und ich sehe schon, bei dir ist auch richtig der Funke übergesprungen.
Ich bin auf Empfang, das sind aber meine Haare.
Genau, in diesem Thema machen wir gleich weiter. Ja.
Der Funke ist übergesprungen von einem Mikrofon zum anderen, nämlich zu mir. Meine Haare sind heute auf Empfang. Mit einem Stück Draht um die Welt kann man das ganz gut beschreiben. Faszination und Hobby, zumindest auch von euch zwei beiden, das Amateurfunken. Ihr seid beides Vorstände von zwei Ortsgebieten oder Gebietsgrößen.
Ortsverbänden mehr oder weniger. Also
Ortsverbänden, genau.
Das ganze Oberallgäu ab und der Friedrich eben so die Region hier um Kempten herum. Also wir sind da Ansprechpartner, wenn jemand Näheres über den Thema oder über das Thema Funken haben möchte.
Wir haben gerade schon zumindest auf eher gesprochen von der Mitgliederzahl. Ist es geschwunden die letzten Jahre oder ist mit Corona, das war ja so auch bei dem einen ein oder anderen Sportbereich, hat es so einen kleinen Schub gegeben, vielleicht auch was das Amateurfunken angeht?
Ja, es hat tatsächlich einen Schub gegeben. Also wir haben mehr und mehr wieder entdeckt. Ja, also wir sind unabhängig von irgendwelchen Dingen. Wir können uns ja genauso treffen, ist halt virtuell. Ja, wir treffen uns halt auf Funk, machen da unsere Funkrunden und haben da unsere sozialen Kontakte weiter sehr gut gepflegt, um da einfach nicht abgeschnitten zu werden.
Von der Größe, wie guckt's da Sonthofen-Oberallgäu? Ich nenne das jetzt mal global Sonthofen-Oberallgäu. Wie viele Mitglieder habt ihr da?
Genau, wir haben noch so circa 50 Mitglieder, sind da also auch noch ganz gut aufgestellt. Natürlich kämpft jeder mehr oder weniger um Interessen, um Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Es ist ein bisschen Zeitaufwand, den man da einbringen muss, aber nicht allzu viel. Also man kann da schon dranbleiben.
Und Herr Faber, Sie sind der Ansprechpartner hier, Kemptner Raum. Mitgliederzahl ähnlich wie beim Oberallgäuer Ortsverband?
Nein, wir haben ein paar weniger. Wir sind etwas über 30 Mitglieder hier. Aber vielleicht wäre es auch erwähnenswert für die Zuhörer, dass man hört, dass es in Deutschland, oh Wunder, glaubt man kaum, ca. 68.000 Funkamateure noch gibt. Und von denen sind ungefähr 35.000, 36.000, 38.000 organisiert im Bundesverband Amateurfunk in Deutschland.
Wenn man denkt, 68.000 deutschlandweit, ein bisschen weniger als die Einwohnerzahl von Kempten. Bloß mal so als Vergleich, haben wir um die 70.000 momentan. Wir haben vorher von dieser Lizenz gesprochen. Diese Lizenz, also dieses Ablegen der Prüfung ist sehr, sehr wichtig. Ich bin dann registriert und mit meiner bestandenen Prüfung kriege ich diesen Wisch, dieses offizielle Dokument. Muss man das, so wie beim Führerschein, tatsächlich auch die ganze Zeit bei sich führen?
Ja, also sollte man möglichst tun, weil wenn man sich irgendwo hinstellt mit dem Auto, es ist ja auch möglich, aus dem Auto heraus Funkverbindungen aufzubauen, dann wäre es schon gut, wenn man sich ausweisen kann, weil es darf wirklich nur jemand senden, der auch eine Sendelizenz hat. Das kann kontrolliert werden, kann auch geahndet werden. Man kann sich nicht einfach hinstellen und sagen, ich baue mir einen Sender oder ich kaufe mir einen Sender und leg los. Das hat Gründe der Funksicherheit, der gesundheitlichen Auswirkungen, die da passieren können.
Nochmals eure Namen vielleicht. Also eure Funknamen. Ich bin da so fasziniert von diesen Buchstaben-Zahlen-Kombinationen.
Ja, genau. Also ich sage Hallo DJ6IF von DB1MSO. Ja, es sind lauter so Kürzel, die wir halt einfach verwenden. Aber das sind die Rufzeichen, die wir halt dann auch mit dieser Lizenz kriegen. Die wird dann eingetragen wie in den Führerschein. Und damit darf ich dann das machen. Da ist auch dann eine Klasse, die ich dann bekomme. Wie beim Führerschein darf ich LKW oder nur ein Auto fahren oder vielleicht nur ein Motorrad. Gibt es auch hier unterschiedliche Klassen, die ich in der Prüfung ablegen kann, mit denen ich dann vielleicht nur UKW funken darf oder halt auch Kurzwelle, um damit um die ganze Welt und mit richtig gut Leistung arbeiten darf.
Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen, ob das dann von den Frequenzen her quasi eingeschränkt oder beschränkt ist, also die UKW, die Mittelwelle, kann ich das auch nachrüsten dann? Kann ich da aufstocken, meine Lizenz?
Genau, also mittlerweile gibt es drei Lizenzklassen. Es gibt so eine ganz einfache Einsteigerklasse, die wirklich nur ein paar Fragen zu beantworten gilt und dann kann man nachlegen. Ja, also wenn man sieht, ich möchte einfach Dinge erreichen, die ich so noch nicht kann, dann lege ich einfach nochmal nach und mache dann ja den großen Führerschein, damit ich auch den richtig großen Promi fahren darf.
Und wer nimmt die Prüfung ab? Muss ich da dann vielleicht, weil ich in Bayern wohne, nach München? Also ist das irgendwie Landesebene geregelt? Auch mit der Abnahme der Prüfung und ist die nur theoretisch oder muss ich auch zeigen, dass ich so ein Funkgerät bedienen kann?
Die Behörde, die das abnimmt, ist die REC-TP, die Bundesnetzagentur, so vielleicht. Und die sitzt hier bei uns in München. Dort fährt man dann hin, gerade mit so einem Distriktkurs. Ich will den gerade hier nochmal erwähnen für alle Interessenten. Wir veranstalten solche Kurse, die dauern von Oktober bis April und sind über 90% bis 100% immer erfolgreich. Da kann ich das erfolgreich ablegen. Ja, und die nehmen die Lizenz einfach ab. Danach bekomme ich meinen Rufzeichen.
Also praktisch muss ich nicht. Ich muss kein Funkgerät auseinander zusammenbauen können.
Man sollte das Verständnis dafür haben. Man steigt in die Technik ein. Die einzelnen Baugruppen eines Gerätes muss man kennen. Früher war das auch so, dass man die auch nachzeichnen musste. Heute macht man alles über Multiple Choice. Das ist ein bisschen einfacher für den Prüfling. Aber ich muss in der Lage sein, diese Baugruppen zu identifizieren im Schaltplan. Und selbstverständlich als Funkamateur bin ich damit in Berührung und ich werde so ein Teil auch immer irgendwann mal gebaut haben. Das ist einfach so.
Ja. Wie ist das eigentlich mit dem Funkgerät bei sich führen? Ist das, verpflichtend nicht. Ist ja ein Hobby von mir. Habt ihr euer Funkgerät immer mit dabei oder sagt ihr, nee, jetzt nicht, weil ihr bei mir im Studio seid, sondern, ach nee, heute ist Sonntagnachmittag Ausflug mit der Frau, heute bleibt das Funkgerät daheim.
Ja, ich nehme es also gerne mit. Auch wenn ich mal so eine Bus-Tagesfahrt mache oder so etwas, das ist einfach spannend zu schauen, erreiche ich jemanden und über welche Relais kann ich arbeiten, also wie kann ich meine Reichweite erweitern, dass ich auch jemand weiter entfernt hören kann. Ja, das mache ich eigentlich ganz gerne.
Ihr seid beide schon mehr als 365 Tage dabei mit diesem Hobby. Habt ihr jeder einzeln für sich ein ganz tolles Erlebnis oder wo ihr dacht habt, boah, dass das funktioniert hat, das macht mich auch jetzt noch 5 Jahre später happy?
Ja, das war zum Beispiel ein Erlebnis, wo ich einfach noch ein kleines Handfunkgerät dabei hatte im Urlaub und mal so über die Frequenzen dreht habe und dann eben Stationen über die ISS gehört habe. Also wow. Die ISS flog dann gerade mal so über mich drüber. Das ist auch nur so ein ganz kurzes Zeitfenster von 6 Minuten vielleicht, wenn es gut läuft. Und die haben auch so einen Umsetzer an Bord, also der fliegt da auch mit. Und dann konnte ich da einfach mal Stationen erreichen, die halt auch gerade die ISS über sich drüber fliegen hatten und konnte mich mit denen austauschen. Also das war ein spontan entstandenes Funkgespräch, das ich so eigentlich nicht erwartet hätte, aber das kann passieren. Also ich könnte da eben auch mal so einen Astronauten am Gesprächsende haben. Also der hat auch eine Amateurfunklizenz und kann von dort aus funken.
Das ist schon irre, wenn man sich das so vorstellt. Boah, jetzt war ich da mal kurz im Weltall oben. Ja, hab die Geräusche gehört oder überhaupt ein Gespräch. Das ist schon krass irgendwo.
Ja, genau. Geräusche gibt es ja nicht so viele. Ja. Also im Weltall ist es ja doch ziemlich still. Aber ja, in der ISS kommen dann schon mal ein paar Geräusche raus. Und die, wenn Zeit haben, ja natürlich ein ganz echtes Zeitfenster mit ihren Versuchen, die sie machen. Aber die sind natürlich eben Funker und haben auch ein bisschen Freizeit. Und dann setzen sie sich ans Gerät und funken einfach mit der Welt, die unter ihnen vorbeifliegt.
Das ist irre. Das ist so krass. Herr Faber, bei Ihnen gab es oder ist immer noch im Hinterkopf so eine Situation, so ein Moment, wo Sie sagen, boah, das ist auch so, ja, krass.
Ja, da kann ich gerade weitermachen. Also ganz gerne und ganz besonders beeindruckend ist wirklich die ISS, die ja auch von Zeit zu Zeit Bilder runterfunkt zur Erde. Speziell von den Kosmonauten dort, also von den russischen Teilnehmern. Und das ist immer ein Erlebnis, dann wartet man anhand der Internetvorhersagen, wann kommt die ISS bei uns vorbei, wann kann ich sie empfangen. Alle Geräte müssen auf Hub 8 stehen, auch der Decoder-Programm am PC muss laufen und dann sieht man langsam, wie sich das Bild zeilenweise aufbaut und man sieht die Kosmonauten als Gruppenbild. Fantastisch. Daneben, bleiben wir bei dem Thema, habe ich mal beim Finnebergpark, also es gibt auch andere Unternehmen hier, Lebensmittelunternehmen.
Netto, Penny etc., genau. Aldi, Lidl, jetzt haben wir es ja genannt.
Da stand ich auf dem Parkplatz und habe mal ein Gespräch über die Mir mit angehört im Auto. Das war pure Zufall. Ich hatte damals noch im Auto meine Funkgeräte und habe da einfach ein Gespräch der Mir mit angehört. Ach, und das andere, was immer in Erinnerung bleibt, ist einfach, wenn man eine Verbindung nach Brasilien, nach Kanada, nach Sydney zum Beispiel macht, und sich mittlerweile im Internet auch genau ansehen kann, in welcher Straße in Sydney wohnt denn der Mensch gerade, mit dem ich spreche. Das ist einfach faszinierend.
Das ist faszinierend. Ihr beide seid sowas von begeistert vom Amateurfunk. Jedes Hobby, egal welches Hobby man betreibt, sei es Stricken, sei es ich bin in der Leichtathletik unterwegs, ist sehr zeitnehmend auch. Ihr verbringt viel Zeit mit eurem Hobby. Was sagen denn da ja Family und vielleicht die bessere Hälfte dazu? Mensch, du hast dich so in meinem Bügelzimmer ausgebreitet. Was soll das?
Ja, da ist schon ein bisschen Konfliktpotenzial, muss man einfach sagen. Aber es funktioniert. Es funktioniert einfach. Und es ist auch so, dass auch Familienmitglieder einfach mal interessiert sind, um zu schauen, mit wem funkst du jetzt gerade? Und auch mal einfach mal zuhören wollen und das auch faszinierend finden. Und letztlich arrangiert man sich natürlich.
Ja, wie bei jedem Hobby, ja. Aber man braucht schon irgendwie ein festes Zimmerchen oder eine Stelle mit dem Equipment, was sich vielleicht auch im Laufe der Jahre ja zusammensammelt.
Genau, bleiben wir beim Bügelzimmer. Ich kann natürlich mein Bügelzimmer hier irgendwo zusammenrichten und dort meine Station dann aufbauen. Bietet sich natürlich an, weil dann kann ich das Ganze auch stehen lassen. Oder sind ja auch teilweise doch teure Geräte, die ich dann da aufstelle und möchten dann schon einen festen Platz haben. Ja, dann richte ich mich da ein, mache vielleicht auch noch einen Bildschirm mit dazu, um dann so diese Gespräche auch dann mitzuschreiben. Was habe ich da erreicht? Wen habe ich erreicht? Und dann auch eine Bestätigung dafür zu bekommen. Also von dem anderen kann ich dann auch bestätigt werden. Ich habe tatsächlich jetzt eine Verbindung nach Brasilien gehabt. Man kann aber auch einfach sein Funkgerät mitnehmen. Ich gehe zum Beispiel ganz gern wandern in die Berge, nehme das Funkgerät mit, auch aus dem Aspekt heraus, ich habe nicht immer Mobilfunkempfang. Also das ich kann auch mal gerade in den Bergen die Möglichkeit haben, dass ich kein Handyempfang habe. Dann habe ich ganz gern so ein Funkgerät dabei, um zur Sicherheit vielleicht doch meinen Ruf abzusetzen, wenn jemand in Not sein sollte oder ich selber irgendwo in eine Notlage komme. Und dann reicht einfach nur ein Funkgerät, um von Berg zu Berg oder von Berg auf weite Strecken dann rauszufunken.
Was steht bei euch als nächstes an? Jetzt bei jedem Ortsverband gibt es irgendwie mal einen Tag der offenen Tür, einen Informationsabend oder habt ihr demnächst einen Vortrag geplant? Ja, Amateurfunk leicht gemacht oder einsteigen zum Amateurfunken leicht gemacht?
Ja, also wir machen regelmäßig Vorträge. Also wir in Sonthofen treffen uns zum Beispiel jeden zweiten Donnerstag zu unserem Vereinsabend. Dort tauscht man sich aus, trifft sich, sieht denjenigen vielleicht auch da mal wieder live, ja, nicht nur über das Mikrofon wie hier im Radio. Und dann gibt's auch Vorträge. Also wir haben fast jeden Monat dieses Jahr einen Vortrag über alle möglichen Themen. Sind ganz gerne technische Themen mit dabei, aber auch vielleicht mal auch entspannt. Spannenden Ausflug nach Marokko. Also wunderschöne Bilder von jemand, der einfach Spaß hat, an seinem Allradfahrzeug quer durch die Wüste zu fahren und bringt da ganz tolle Bilder mit. Also da ist dann auch richtig was los. Da kommt die ganze Family mit und schaut sich diese wunderschönen Bilder an.
Also einsteigen oder mal vorbeischnuppern. Die Türen sind offen und ihr freut euch, wenn neue Gesichter auftauchen.
Auf jeden Fall. Also wir haben auch gerade eine tolle Community mit Meshtastic. Das ist so ein kleines Funkgerätchen, mit dem ich auch Nachrichten austausche. Da muss man gar kein Funkamateur sein. Das kann jeder sich zusammenbauen. Da habe ich gerade so eine kleine Community bei uns, die sich jetzt mittlerweile auch trifft und wir tauschen uns aus und dann entsteht auch so dieses Interesse. Hi, mit Amateurfunk kann man ja noch viel, viel mehr machen.
Mhm. Herr Faber, bei Ihnen, wenn Sie so die Ansprechperson ja für den Kemptner Bereich sind,
ja, wir treffen uns auch zweimal, wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch, so muss ich sagen, jeden zweiten Mittwoch im Monat hier in einem Kemptener Café. Dort unterhalten wir uns, dort finden Vorträge statt. Und womit wir uns gerade beschäftigen, wir sind 75 Jahre alt geworden als Ortsverband mittlerweile, wow. Also schon richtig alt und planen jetzt als Anlass wieder mal einen richtig schönen großen Ausflug zu machen. Da haben wir verschiedene Optionen. Natürlich technisch bedingt, das ist ein deutsches Museum, das sind Amateurfunkmuseen, das ist die Funkstation Raisting, Stichwort Spionage steht immer da im Hintergrund und da sind wir noch in der Findungsphase, da überlegen wir uns noch, wann und wohin wir da fahren werden.
Aber auch bei Ihnen im Kemptner Ortsverband ein neues Gesicht, komm herein, bringe Glück mit herein.
Ich sag nochmal, unser Nachbar ist die Welt, jeder ist herzlich willkommen. Und in letzter Zeit hatten wir wirklich 2, 3, 4 Neuzugänge durch Öffentlichkeitsarbeit. Und ja, nur so hält man einen Verein dann am Leben.
Ich sage ganz lieben Dank fürs Dasein an euch beide, Oliver Spengler und Friedrich Faber, beide Funkamateur-Liebhaber und wirklich weiterhin, was wünscht man euch? Gut Draht, gut Empfang, gut Welle?
Ja, genau. Wir sagen 73 viele Grüße, 55 alles Gute und für dich die 88 alles Liebe.
Gesund und vital durch den Tag. Der Allgäu-Hit Kaffeeklatsch wurde euch präsentiert von der Bahnhofapotheke und dem Naturkostladen Pur Natur im Herzen von Kempten.